Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesländer lehnen eine Grundgesetzänderung für eine bessere digitale Ausstattung an Schulen ab. Die Ministerpräsidenten beschlossen heute, über den Bundesrat den Vermittlungsausschuss einzuberufen. Sie befürchten, dass der Bund zu sehr in ihre Bildungshoheit eingreift. Um dem Bund eine Mitfinanzierung beim Digitalpakt zu ermöglichen, hatte der Bundestag eine Grundgesetzänderung beschlossen.
Einstimmig lehnt die Ministerpräsidentenkonferenz die geplante Änderung des Grundgesetzes ab. Genauso einstimmig spricht sie sich für den Digitalpakt in Höhe von 5 Milliarden Euro und dessen Umsetzung aus.
Das ginge ohne Grundgesetzänderung. Aber dieses Thema ist nun verbunden worden mit einer grundlegenden Festlegung von Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern, die im Grundgesetz festgeschrieben werden sollen, die von keinem der Bundesländer akzeptiert werden wird.
Die 5 Milliarden Euro für Laptops, Notebooks und Tablets sollen zu 90% der Bund und zu 10% die Länder finanzieren. Künftige Finanzhilfen des Bundes sollen die Bundesländer dann aber zur Hälfte mitfinanzieren. Das lehnen diese als einen Eingriff in ihre Ausgabenhoheit ab. Finanzschwache Länder fürchten zudem die Folgen zusätzlicher Belastungen.
Das kann nicht sein, dass wir zum Anlass des Digitalpaktes hier grundlegende Veränderungen vornehmen, die dazu führen, dass aus meiner Sicht Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ad absurdum geführt wird. Das wäre im Übrigen auch nicht im Sinne der aktuell tagenden Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse.
Und so soll nun der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat angerufen werden. Erste Ideen für einen Kompromiss gibt es bereits.
Jetzt muss man eben gucken, was ist genau das, was an der Grundgesetzänderung den Ländern das Beschwer bereitet. Und es ist nicht möglich, das zu diskutieren und trotzdem den Digitalpakt auf den Weg zu bringen.
Mit oder ohne Grundgesetzänderung, der Digitalpakt wird nicht wie geplant am 1. Januar starten.
Vor der Entscheidung über den CDU-Vorsitz erhalten die Kandidaten verstärkt öffentliche Rückendeckung. Bundestagspräsident Schäuble sprach sich jetzt für Ex-Fraktionschef Merz als Nachfolger von Parteichefin Merkel aus. Dagegen signalisierte der Sozialflügel Unterstützung für Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer. Gesundheitsminister Spahn gilt als Außenseiter. Merkel wird übermorgen nach 18 Jahren an der CDU-Spitze beim Parteitag in Hamburg nicht wieder antreten.
In der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag ist die Geschichte von Friedrich Merz in der CDU sichtbar. Als Fraktionsvorsitzender von 2000 bis 2002 zwischen Nachfolgerin Angela Merkel und Vorgänger Wolfgang Schäuble. Dass jetzt Schäuble offen für Merz wirbt, beruht auf einer alten Männerfreundschaft. Dass Merz ein anständiger Kerl ist, habe ich immer gewusst. Für die Profilierung der CDU ist es sehr wichtig, jemanden mit einem so klaren Kompass an der Spitze zu haben. Das spricht für Friedrich Merz. Was Schäuble mit dem Wort Kompass meint, die CDU müsse wieder klar konservative Züge in den Vordergrund rücken, auch um die politische Konkurrenz am rechten Rand zurückzudrängen. Das sind andere Töne, als sie Annegret Kramp-Karrenbauer anschlägt, die auf Merkels Kurs der Mitte aufbauen will. Zu ihren Unterstützern gehört etwa der CDU-Arbeitnehmerflügel.
Wenn man die Breite der Bevölkerung gewinnen will, als Parteivorsitzende für die Union, da muss man natürlich gerade in sozialen Fragen und gegenüber denen, die im sozialen Bereich arbeiten, eine gewisse Empathie mitbringen. Und sie ist einfach jemand, der auch ganz normal mit den Leuten reden kann.
Die CDU müsse eine Partei der Geschlossenheit bleiben, erklärte Kramp-Karrenbauer selbst. Derweil warb Jens Spahn im ZDF-Morgenmagazin für einen Generationswechsel in einem weiter offenen Rennen.
Vieles ist im Moment in Deutschland auch in der Verantwortung der um die 60-, 70-Jährigen. Das ist auch okay. Dem Land geht's gut. Viele der Jüngeren, das merke ich in Diskussionen, der 20-, 25-Jährigen fragen sich aber, ist es eigentlich noch gut, wenn wir mal älter sind für die nächste Generation?
Viel spricht dafür, dass die Entscheidung am Freitag knapp wird.
Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat mehr internationale Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage angemahnt. Mit einem globalen Flüchtlingspakt soll das Schicksal von Millionen Menschen verbessert werden, etwa im Gesundheitswesen. Er ist nicht zu verwechseln mit dem umstrittenen UN-Migrationspakt. Durch den Flüchtlingspakt sollen Hauptaufnahmeländer entlastet werden, etwa durch Umsiedlung von besonders hilfsbedürftigen Schutzsuchenden in sichere Drittstaaten. Außerdem soll Flüchtlingen der Zugang zu Bildung und Jobs erleichtert werden.
Syrische Flüchtlingskinder beim Mathematikunterricht im Libanon. Dort wurden zusätzliche Schulen von Hilfsorganisationen gebaut. Denn mit mehr als 1 Million Flüchtlinge allein aus Syrien war das Land überfordert. Nur ein Beispiel, wie der UN-Flüchtlingspakt künftig Aufnahmeländer langfristig unterstützen will. Wir helfen damit besonders den Ländern, die 80-90% der Flüchtlinge aufgenommen haben. Das sind nicht die reichen Länder, das sind Länder in Afrika, im Mittleren Osten, Asien und Lateinamerika. Vor 2 Jahren beschlossen die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, 2 weltweite Vereinbarungen auszuarbeiten. Eine für Migranten und eine für Flüchtlinge. Beide rechtlich nicht verbindlich, sondern als Leitlinien gedacht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk stellte heute den aktuellen Stand des Flüchtlingspaktes in Genf vor. Danach sollen auch vermehrt besonders gefährdete Vertriebene aus ärmeren Staaten in Industrieländer umgesiedelt werden, sogenanntes Resettlement.
Deutschland hat bereits Großartiges geleistet. Also wir werden nicht morgen bei Deutschland anklopfen für Resettlement. Wir werden aber bei anderen Ländern anklopfen und die fragen.
Außerdem ist vorgesehen, dass Flüchtlinge in den Gastländern leichter an Ausbildungsplätze und Jobs kommen. Dabei sollen Flüchtlinge wie Einheimische gleichermaßen gefördert werden. Langfristiges Ziel ist es, ihnen die sichere Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen.
Die deutschen Autobauer sehen nach einem Spitzentreffen im Weißen Haus gute Chancen, drohende Sonderzölle der USA noch abzuwenden. Manager von VW, Daimler und BMW kündigten in einem Gespräch mit Präsident Trump umfangreiche Investitionen in den Vereinigten Staaten an. Der Besuch war umstritten, da die Konzerne nicht ermächtigt sind, über die Handelspolitik zu verhandeln. Die Bundesregierung betonte heute den unternehmerischen Hintergrund der Gespräche. Auf politischer Ebene liege die Zuständigkeit für Handelsfragen bei der EU-Kommission.
Deutsche Autos haben gerade einen schweren Stand in Washington. Es herrscht nicht nur absolutes Halteverbot am Weißen Haus. Der Hausherr droht auch mit Sonderzöllen von bis zu 25% auf Autoimporte aus Deutschland und Europa. Sie sind gekommen, um Trump davon abzuhalten. Der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, Herbert Diess, der Finanzvorstand von BMW, Nicolas Peter, und Daimler-Boss Dieter Zetsche. Kurz vor dem Treffen hatte Trump noch getwittert: Ich bin ein Mann der Zölle. Wir nehmen Milliarden mit Zöllen ein. Macht Amerika wieder reich. Doch nach dem Gespräch mit Trump zeigen sich die deutschen Autobosse zuversichtlich.
Es war eine sehr positive, angenehme Atmosphäre. Und zumindest haben wir den Eindruck mitgenommen, dass auch die Gegenseite mit den Gesprächen zufrieden war.
Die deutschen Autobauer stellen Trump in Aussicht, neue Jobs in den USA zu schaffen. Daimler spricht über Investitionen. BMW denkt darüber nach, ein Motorenwerk zu bauen. Und Volkswagen bietet eine Partnerschaft mit dem US-Hersteller Ford an.
Die auch zum Inhalt hat, dass wir hier mit Ford zusammen in den USA Autos bauen, auch Pickups bauen. Wir sind in Gesprächen, ein zweites Werk hier in den USA zu gründen, weil wir weiter wachsen wollen.
Ob diese Angebote reichen, Trump von den Autozöllen abzuhalten, ist ungewiss. Allerdings steht der Präsident nach den angekündigten Massenentlassungen des amerikanischen Autobauers General Motors unter Druck, sein Wahlversprechen zu halten und neue Jobs zu schaffen.
Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Vermietern gestärkt. Wie die Richter heute entschieden, dürfen Mieter die Miete nicht einfach kürzen, weil in älteren Wohnungen die Gefahr von Schimmelbildung droht. Die Kläger aus Schleswig-Holstein hatten ein Schimmelpilzrisiko wegen einer unzureichenden Dämmung geltend gemacht. Während das Landgericht Lübeck ihnen Recht gegeben hatte, sahen die Karlsruher Richter die Urteile als rechtsfehlerhaft an.
Schimmel, ein häufiger Grund, weniger Miete zu zahlen. Doch wie sieht es aus, wenn Schimmel lediglich droht? Im konkreten Fall wohnen die Mieter in diesen Häusern in Schleswig-Holstein, erbaut vor rund 50 Jahren. Die Mieter wollen die Miete kürzen, da die Bausubstanz nicht mehr zeitgemäß sei. Durch die fehlende Dämmung drohe Schimmel, müsse mehr gelüftet und stärker geheizt werden. Diese Gefahr reiche aus, so ihr Anwalt, um die Miete zu reduzieren.
Wenn Sie die Gefahr einer Erkrankung sehen, dann gehen Sie auch zum Arzt und stellen die Ursache für die Erkrankung, dass die Erkrankung ausbricht, ab. Und nicht anders geht es im Wohnbereich.
In den Vorinstanzen waren die Mieter erfolgreich, nicht aber beim Bundesgerichtshof. Nach Ansicht der Richter reicht das bloße Risiko einer Schimmelbildung in älteren Wohnungen nicht aus, um die Miete zu kürzen. Es müsse berücksichtigt werden, dass es bei der Errichtung der Wohnungen noch keine entsprechenden Vorschriften zur Wärmedämmung gab.
Bei Bauvorschriften gilt grundsätzlich, dass es auf die Bestimmungen ankommt, die im Zeitpunkt der Gebäudeerrichtung galten. Diese Vorschriften, hier der Jahre 1968 und 71, sind aber eingehalten.
Damit bleibt der Senat seiner bisherigen Rechtsprechung treu. Auch in Zukunft gilt also, allein das Risiko von Schimmel in einer nicht sanierten älteren Wohnung reicht nicht aus, um die Miete zu mindern.
Der Polizei ist ein Schlag gegen die mächtigste italienische Mafia-Organisation gelungen, die 'Ndrangheta. Ermittler haben in einer koordinierten Aktion in Südamerika und Europa etwa 90 Verdächtige festgenommen. Razzien gab es unter anderem in Italien, den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Hier lagen die Schwerpunkte des Einsatzes in Nordrhein-Westfalen und Bayern.
Unter dem Codenamen Polino griffen die Einsatzkräfte noch im Dunkeln zu. Nach einer jahrelangen intensiven Ermittlungsarbeit wurden heute mutmaßliche Mitglieder der Mafia-Organisation 'Ndrangheta festgenommen. Deren Häuser wurden durchsucht und verdächtige Gegenstände beschlagnahmt.
Auf Deutschland bezogen, denke ich, ist das schon ein signifikanter Schlag gegen eine 'Ndrangheta-Gruppierung, die ja über Jahre bestanden hat. Immerhin 47 Beschuldigte.
In Deutschland wurden 65 Objekte durchsucht. Einer der Hauptverdächtigen wurde am Morgen in seiner Wohnung festgenommen. Es soll ein 45 Jahre alter italienischer Gastwirt aus Pulheim bei Köln sein.
Die
'Ndrangheta operiert nicht nur deshalb in Deutschland, weil hier die Drogen aus Rotterdam und Antwerpen ankommen, sondern auch, weil sie dort leichter arbeiten kann als in Italien und Kalabrien, wo sie ansonsten die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen hätte. Im Zuge der Aktion wurden in Deutschland bislang 14 Verdächtige festgenommen. Die Schwerpunkte der Durchsuchungen lagen in Nordrhein-Westfalen und in Bayern.
Nach dem Tod des früheren US-Präsidenten George Bush kamen heute Würdenträger aus den USA und internationale Gäste zur zentralen Trauerfeier nach Washington. Neben Präsident Trump nahm auch Bundeskanzlerin Merkel an der Zeremonie in der Nationalen Kathedrale teil. Zu den Rednern zählte der Sohn von George Bush Senior. Bush Senior war am Freitag mit 94 Jahren gestorben.
Amerika nimmt Abschied vom 41. US-Präsidenten. Am Kapitol Ehrensalut für George Herbert Walker Bush. Auf dem Weg zum Staatsakt in Washingtons Nationaler Kathedrale geht es für ihn ein letztes Mal am Weißen Haus vorbei. Die Bundeskanzlerin ist gekommen, ein Ausdruck von Respekt und Dankbarkeit, denn der Verstorbene hatte entscheidenden Anteil an der Wiedervereinigung Deutschlands. Unter den Trauergästen die ehemaligen Präsidenten Clinton, Carter und Obama. Auch der Amtsinhaber wurde eingeladen, trotz des lange angespannten Verhältnisses zwischen den Familien Trump und Bush. Als fürsorglichen Menschen, selbstlos dienenden Patrioten und Staatsmann würdigt George W. Bush seinen Vater. Dad hat mir gezeigt, was es heißt, ein Präsident zu sein, der integer dient, mutig führt und aus Liebe zu den Bürgern unseres Landes handelt. George Herbert Walker Bush wird morgen in Texas beerdigt, neben seiner im April verstorbenen Frau Barbara, mit der er 73 Jahre lang verheiratet war.
Deutschlands Handballfrauen haben die Hauptrunde der Europameisterschaft erreicht. Das Team gewann am Abend gegen Tschechien mit 30-28. Die Lottozahlen. 13, 29, 36, 47, 48, 49. Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 6. Dezember.
Ein Tief dehnt sich nach Mitteleuropa aus, von Westen strömt wieder sehr milde Luft zu uns. In der Nacht regnet es verbreitet, in den östlichen Landesteilen muss sowohl in der Nacht als auch in der Früh vor allem im Bergland mit gefrierendem Regen gerechnet werden. Vorsicht wegen Straßenglätte. Am Tag dichte Wolken, teilweise regnet oder nieselt es. Am häufigsten regnet es im Südosten sowie im Bergland. In der Nacht plus 8 bis minus 2 Grad. Am Tag plus 2 Grad im Zittauer Gebirge, 13 Grad am Oberrhein. Am Freitag regnet es teilweise kräftig, im Süden zwischendurch etwas Sonne. Es ist windig, im Westen stürmisch. Am Wochenende unbeständiges Wetter, auf den Bergen Schnee. Dazu ist es windig bis stürmisch.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Seltene Einigkeit, die Ministerpräsidenten der Länder blockieren Digitalpakt und Friedensgespräche zur Westsahara, der vergessene Konflikt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.